Ich hatte den Eindruck, dass ich einfach nochmal an diesem Thema weitermache, wo es um Endzeit geht. Und ich möchte beten, dass der Herr uns da jetzt wirklich das zeigt, was ihm wichtig ist. So, Herr, ich bitte dich, schütte du dein Wort durch deinen Heiligen Geist aus. Lass uns diese Worte in unseren Herzen aufnehmen. Durchbohre du unser Herzen mit deiner Wahrheit und mit deinem Wort der Wahrhaftigkeit, mit dem prophetischen Wort, mit dem, was du für uns hast, Herr. Und alles, was nicht von dir ist, Herr, nimm es weg, damit nur deine reine Wahrheit durch uns hindurchfließen möge. Darum, Herr, bete ich in Jesu Namen. Amen. Ich möchte mal mit einer Quizfrage beginnen. Und die geht an euch alle. Und wer eine Antwort hat, darf sie gerne rufen. Wer, wenn ihr durch die ganze Bibel geht, wer ist der größte Prophet, eure Meinung nach? Na komm, ihr habt ja Männer, viele zur Auswahl. Also, bitte? Jesus? Andere Angebote? Johannes? Elia? Was mit Jesaja? Was mit Jeremia? Waren auch große, ne, oder? Ja, ich meine, wir können jeden Namen aufwählen und jeder Prophet war in seiner Zeit ganz speziell, ein ganz besonderer Prophet. Samuel könnte man noch dazu nehmen. Also können eigentlich jeden Namen nehmen. Aber ich glaube, der entscheidende Name ist der Name Jesus. Jesus ist und war der größte Prophet. Und das Interessante ist, wenn ihr euch mit Menschen über Jesus unterhaltet und diese Menschen, selbst wenn sie nicht viel vom Glauben wissen oder vielleicht sogar aus einer anderen Religion kommen, eins hören wir sehr häufig, dass sie anerkennen, dass Jesus Christus ein Prophet war. Ja, selbst der Islam sagt im Koran, dass Jesus ein Prophet war. Ich möchte Jesus nicht auf diese Rolle reduzieren, sondern ganz klar sagen, er ist der Sohn Gottes, aber er ist auch der größte Prophet, also er hat prophetisch gesprochen in seiner Zeit, wo er hier war, als Mensch gelebt hat. Und das dürfen wir nie übersehen. Deswegen, wenn wir uns anschauen, was Jesus Christus so sagt, müssen wir uns immer bewusst sein, es sind entweder Geschichten, die er erzählt, um uns Sachverhalte verständlicher zu machen, oder es sind Dinge, die er uns einfach prophetisch gibt, weil er sagt, das wird so sein. Und das dürfen wir nicht einfach nur leichten Herzens so, naja gut, wird schon irgendwann so sein, nehmen, sondern wir müssen wirklich verstehen, er spricht das Wort Gottes prophetisch, das heißt mit einem Blick auf die Zukunft aus. Jetzt ist, glaube ich, eins der großen Probleme mit dem prophetischen Wort, dass wir manchmal nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und da würde ich heute mal ein bisschen Zeit drauf verwenden, um zu sagen, wie können wir mit dem prophetischen Wort der Bibel und damit dem prophetischen Wort Gottes, denn die Bibel ist Gottes prophetisches Wort in seiner Gesamtheit, wie können wir damit umgehen, was können wir tun, um herauszufiltern, was hat Gott eigentlich damit gemeint, wenn er durch Jesus oder durch Jeremia oder durch Micha oder durch Abraham oder durch Mose gesprochen hat. Und wir können fast jeden Namen der Bibel nehmen. Gott spricht prophetisch durch die Menschen. Ja, in gewisser Weise spricht er sogar durch Esel. Ne? Aber das lassen wir mal zur Seite heute. Ich würde einsteigen wollen mit einem Vers im 2. Petrus 1, Vers 19. Also 2. Petrusbrief. Und zwar heißt es da wie folgt: Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe oder wie auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Was Petrus hier sagt, ist einfach, dass wir dieses prophetische Wort in jedem Fall sorgfältig nehmen müssen, annehmen müssen, eruieren müssen, verstehen müssen, dass es eben dieses Licht ist, das uns in der Dunkelheit führt, dass es uns genau die Dinge zeigt, die wir wissen müssen, damit wir auf den Pfad gehen, den Gott für uns vorgezeichnet hat, bis zu dem Moment, wo, wie er beschreibt das hier so schön, wo der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht. Und das beschreibt Jesus Christus. Ja. Das heißt, wir können und dürfen nicht hingehen und sagen, naja, da steht viel Prophetisches in der Bibel, alles schön und gut, manches ist ja auch schon erledigt, anders verstehe ich nicht, okay, abgehakt, weitermachen. Ja. Sondern wir müssen uns danach ausstrecken, das, was Gott in seinem Wort sagt, und sein Wort ist prophetisch, dass wir das nehmen, verstehen, weil es das Licht ist, das wir brauchen in der Dunkelheit. Und Gott sagt ja, er ist Licht. Jesus ist gekommen und sagt, ich bin das Licht in dieser Finsternis. Wir sollen das Licht in der Finsternis sein. Das heißt, wir müssen dieses Wort, was Gott uns gegeben hat, wirklich hinaustragen. Es gibt uns Verständnis, dieses prophetische Wort. Und ich möchte es im Moment wirklich differenzieren von der Gabe der Prophetie, also dieser Geistesgabe, die uns erlaubt, Worte der Weisheit oder der Weissagung zu sagen. Mir geht es hier wirklich um das prophetische Wort, wie es in der Bibel niedergelegt ist. Da wird das prophetische Wort ist so niedergelegt, dass da kein Raum für Konfusion oder Furcht bleiben kann, wenn wir es wirklich verstehen wollen und verstehen. Gleichzeitig dürfen wir es auch nicht ignorieren, weil darin offenbart uns Gott, was er für uns vorgesehen hat, wie er uns versorgen will, was er an Vorbereitung für uns hat. Denn es ist sein Wort. Es ist Gottes Wort. Es ist nicht das Wort von Menschen, sondern es ist sein Wort. Und letztendlich haben alle prophetischen Worte ein gemeinsames Ziel, nämlich uns auf die Wiederkunft Jesu Christi vorzubereiten. Um uns klarzumachen, er wird wiederkommen, was wird passieren, wie wird es sein, worum geht es. Alle prophetischen Worte am Ende weisen auf die Wiederkehr Jesu Christi. Und das können wir auch nicht einfach so leicht nehmen, weil damit wird auch klar, das Prophetische sagt uns, nimmt das nicht nur so als allegorisches Bild, also irgend so eine Fantasie oder ein Gemälde, sondern das ist Realität. Jesus Christus wird wiederkommen. Und er wird diesmal wiederkommen als Richter. Er wird wiederkommen und jeder Mensch wird vor seinem Gericht stehen. Da geht es nicht mehr um Errettung, sondern es geht um Gericht. Es geht um die Frage, sind wir seinem Wort gefolgt? Haben wir seine Botschaft angenommen? Haben wir unser Herz ihm zugewandt? Oder haben wir es nicht? Darum geht es und darum weist uns dieses prophetische Wort auch immer wieder in diese Richtung. Ja? Ich hab euch das ja letztes Mal schon gesagt, ich studiere so im Moment einiges Material von Derek Prince zu der Thematik Endzeit. Und er hat so 7 Prinzipien mal zusammengestellt, wie wir mit dem prophetischen Wort umgehen können, damit wir eben wirklich das Licht daraus greifen können, das uns führen soll. Und diese 7 Prinzipien würde ich gerne mit euch teilen wollen, weil ich sie sehr interessant und hilfreich finde, auch für, mir selbst sehr geholfen haben, wie ich an bestimmte Dinge rangehen darf und wahrscheinlich auch noch in Zukunft viel helfen wird, weil vieles verstehe ich selbst definitiv noch nicht. Aber ich weiß, dass Gott es mir offenbaren wird in dem Maße, wie es notwendig ist. Die erste Stelle, wo ich hingehen möchte, ist im 5. Mose, also ganz ins Alte Testament und da das Kapitel 29 und der Vers 29, also 5. Mose 29, 29. Ja, doch, das ist im Deutschen ist es 28, im Englischen ist es 29, Entschuldigung. Also es ist 28 im Deutschen. Und hier steht eine interessante Wahrheit. Da heißt es, das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott. Aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Dieser Vers gibt uns eigentlich die Erkenntnis, dass es 2 Arten von Geheimnissen Gottes gibt. Das eine Geheimnis ist ein Geheimnis Gottes. Und es gehört Gott. Und was ist das Besondere an einem Geheimnis? Es ist geheim. Anders als in der amerikanischen Regierung und im Weißen Haus im Moment. Ja. Aber hier reden wir von Geheimnis Gottes. Und geheim heißt geheim, ist geheim. Und solange Gott sagt, es ist geheim, weil ich es geheim halte, ist es geheim. Also Gottes Geheimnis. Und er sagt, das ist Gottes Geheimnis. Da brauche ich nicht anfangen zu versuchen, rauszukriegen, Gott, was ist denn das Geheimnis? Ach, ich strecke mich jetzt danach aus, Gottes Geheimnis zu entdecken. Aber Gott sagt, das ist geheim. Ich bestimme, wann das Geheime zur öffentlichen Nachricht wird. Ich bestimme, wann ich euch einen Teil dieses Geheimen offenbare. Aber solange ich das nicht tue, braucht ihr euch nicht daran auszustrecken und braucht euch auch nicht daran zu versuchen, zu interpretieren, was das Geheime wohl sein könnte. Weil Gott sagt, es ist geheim. Ich habe so entschieden, es ist geheim. Und dann gibt es aber etwas, wo Gott sagt, und es gibt Dinge, Offenbarungen, es gibt Dinge, die ich euch zeigen möchte, die ich euch geben werde. Und die sind nicht geheim, weil Gott gibt sie uns. Gott spricht sie in seinem prophetischen Wort. Gott lässt sie uns klar erkennen und zeigt sie uns. Und deswegen ist es zum Beispiel wichtig, dass wir, wenn wir in irgendeiner Form mit dem Prophetischen konfrontiert werden, müssen wir uns allererst die Frage stellen, spricht Gott hier über ein Geheimnis, sein Geheimnis, dann dürfen wir das so nehmen, wie es da steht und erstmal abhaken, weil es ist noch nicht offenbart. Und es liegt in Gottes freier Entscheidungsmacht, wann er das offenbart. Und dann gibt er andere Sachen, wo er sagt, und ich offenbare euch hier, was ich vorhabe. Und die Dinge, die sollten wir uns sehr, sehr genau angucken. Da sollten wir unsere Zeit drauf verschwenden. Nicht nur verschwenden, wirklich investieren. Beim ersten verschwenden wir unsere Zeit, wenn wir da dran hängen bleiben. Und im zweiten sind wir diejenigen, die wirklich aufnehmen können, was Gott vorhat. Erinnert euch an die Situation, Abraham und Lot war in Sodom und Gomorra und der Herr mit zwei Engeln war mit Abraham und sie zogen weiter, sie hatten vor, eben die Stadt Sodom und Gomorra zu vernichten und dann kommt plötzlich diese Aussage, dass Gott sagte, ja, aber mein Freund Abraham, sollte ich nicht ihm offenbaren, was ich vorhabe? Das sind die prophetischen Worte, um die wir uns ausstrecken dürfen, die wir in seinem Wort genau studieren dürfen, weil da hat Gott was vorgehabt, zu offenbaren, öffentlich zu machen, uns mitzuteilen. Und das sind die prophetischen Worte, die wichtig sind, auf die wir uns konzentrieren müssen. Also ein Aspekt ist einfach, dass wir die prophetischen Dinge nehmen, die Gott auch wirklich uns zuspricht und nicht als seine Geheimnisse beschreibt. Damit einhergeht ein zweiter Punkt. Warum spricht Gott diese prophetischen Worte oder warum hat er sie uns niedergelegt? Weil die so toll klingen? Weil die interessant sind? Weil manche auch noch schwierig zu durchdringen sind, weil sie noch nicht eingetreten sind? Ja, ich denke, alles richtig. Aber ein ganz entscheidender Punkt bei dem Prophetischen ist die Tatsache, dass Gott sagt, ich habe das und das vor und wenn ihr das und das tut, wird das und das eintreten. Nur wenn ihr das und das tut, bedeutet, ich muss gehorchen. Das heißt, mit Gottes prophetischem Wort, mit Gottes Anweisung geht einher, dass er unterstellt oder uns auffordert, so muss man sagen, er unterstellt es nicht, er kennt uns als Menschen, dass wir auch seinem prophetischen Wort folgen, dass wir ihm gehorsam sind. Wir kommen nachher nochmal auf eine Stelle in Matthäus 24, 14, da will ich jetzt noch nicht hingehen, aber da ist so ein Beispiel, wo es darum geht, sind wir denn auch gehorsam an der Stelle? Das heißt, manche prophetisches Wort ist oder Offenbarung ist steht in direkter Abhängigkeit von unserem Gehorsam. Sind wir nicht gehorsam, wird es in der Form nicht eintreten. Oder auf eine andere Weise, aber eben nicht durch uns. Ja? Das ist übrigens auch etwas, so eine Nebenbemerkung von mir, etwas, was wir mit prophetischen persönlichen Worten oft erleben, ja. Dass wir prophetische Worte bekommen, die ganz, also da reden wir jetzt über die Gabe des Geistes. Wir nehmen sie, hören sie uns an und dann legen wir sie in die Schublade. Und wenn der nächste Prophet auftaucht, rennen wir wieder hin, holen uns ein prophetisches Wort, finden das toll, vielleicht sogar dasselbe Wort, nur anders formuliert, legen es wieder in die Schublade. Und dann rennen wir zum dritten und irgendwann wird Gott sagen, stopp, ich habe kein Wort mehr für dich. Und dann stellen wir uns die Frage, wieso denn? Ich habe doch ehrenzeitig immer prophetische Worte bekommen. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, was haben wir denn mit diesen prophetischen Worten getan? Haben wir sie genommen, damit sie unser Leben verändern? Weil sie uns aufgefordert haben, vielleicht an einer gewissen Stelle Buße zu tun, Umkehr zu tun, Dinge abzulegen? Oder haben wir sie einfach genommen und gesagt, ah toll, ich habe ein prophetisches Wort bekommen, leg es in die Schublade und das war's. Und dann hört es irgendwann auf. Dann sagt Gott, warum soll ich dir noch mehr geben? Weil du führst ja nicht aus, was ich dir gegeben habe. Also das ist nur eine Randbemerkung von mir. Ein dritter Aspekt, der beim Prophetischen in der Bibel ganz, ganz wichtig ist, dass wir verstehen, in welcher Situation und für welchen Zeitpunkt ist dieses prophetische Wort gegeben. Das ist ganz entscheidend. Ich kann nicht ein prophetisches Wort einfach nehmen und sagen, das hat der Abraham bekommen, aber das appliziere ich jetzt für mich. Weil es war spezifisch für Abraham in einer bestimmten Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und vieles davon sehen wir auch einfach daran, dass es ja erfüllt ist. Also insofern hat es sich in Anführungsstrichen erledigt. Das ist also Realität im Physischen auch geworden. Lasst uns mal in Jeremia 30 die Verse 3 bis 7 in dem Kontext betrachten. Da heißt es, denn siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wende ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda, spricht der Herr, und ich bringe sie in das Land zurück, das ich ihren Vätern gegeben habe, damit sie es in Besitz nehmen. Und das sind die Worte, die der Herr über Israel und über Juda geredet hat. Denn so spricht der Herr, eine Stimme des Schreckens haben wir gehört, da ist Furcht und kein Friede. Fragt doch nach und seht, ob ein Mann gebären kann. Warum sehe ich die Hände eines jeden Mannes auf seinen Lenden einer Gebärenden gleich und alle Gesichter in Blässe verwandelt? Wehe, denn groß ist jener Tag, keiner ist wie er. Und es ist eine Zeit der Bedrängnis für Jakob. Doch wird er aus ihr gerettet werden. Wenn wir diese Stelle nehmen, müssen wir uns, wie gesagt, die erste Frage stellen, an wen ist sie gerichtet? Und hier wird ganz klar gesagt, wer die Empfänger dieses Wortes sind. Israel und Juda. Das heißt nicht an uns. Wir sind nicht Israel. Die Bibel ist immer sehr klar zu differenzieren zwischen Israel als Israel oder wenn es dann noch weiter runtergebrochen ist, Juda oder die Stämme. Und wenn die Bibel davon spricht, dass sie uns, die Christen oder die Gläubigen aus den Nationen meint. Wir dürfen nie den Fehler machen, den Begriff Israel, wenn wir den in der Bibel finden, gleichzusetzen mit, ah ja, das sind wir jetzt, weil wir sind ja eingefropft und so weiter. Nein, Gott ist spezifisch. Und hier ist es eine prophetische Aussage von Jeremia ausgesprochen für das Volk Israel, für die Nation Israel und das Volk Juda. Das heißt, es war ja die gespaltene Nation. Ja? Wir denken immer Israel und dann gibt es noch Juda unten drunter. Nein, das war in dem Moment waren es zwei Nationen. Für die zwei spricht er. Also, aber es ist letztendlich in der Kombination sein erwähltes Volk, aber eben nur sein erwähltes Volk. Also der Empfänger dieser Botschaft ist ganz klar Israel. Und dann wird auch der Rest der Prophezeiung klar, dass es sich nur um Aktionen handeln kann, die Gott vorhat mit seinem Volk Israel. Nämlich, er verheißt ihnen, dass sie wieder in ihrem Land eingepflanzt werden. Ja? Weil ich werde dafür sorgen, dass sie zurückkehren zu dem Herrn und zu ihrem Land. Das sie besitzen werden. Übrigens nicht besitzen im Sinne von Eigentum, sondern besitzen im Sinne von besitzen. Israel ist nicht Eigentümer des Landes, das ist Gott. Also die Prophezeiung, die wir haben, ist spezifisch für das Volk Israel und sagt etwas darüber aus, was mit diesem Volk passieren wird, nämlich dass es wieder in das Land zurückkehren wird, das Gott auserwählt hat als gelobtes Land für dieses Volk, für diese Nation. Und damit ist auch klar, welches Land Gott meint. Da will ich aber heute nicht tiefer darauf eingehen, waren wir ja letztes Mal schon mal dran. Der zweite Aspekt ist, dass wir den Zeitpunkt sehen müssen. Der Zeitpunkt war, wo das Volk sozusagen in das Exil kommen würde, weil es abgefallen war vom Herrn, weil der Herr sagt, es ist vorbei, ich habe euch oft genug gewarnt, ihr werdet vertrieben werden. Aber es ist auch die Verheißung, dass irgendwann danach das Volk wieder zurückkehren wird. Und interessanterweise, weil da gibt es oft so die Diskussion, ja, aber wenn Gott Israel wieder in sein Land zurückbringt, dann ist ja alles wieder wunderbar und dann leben sie in Frieden und in Sonnenschein. Sonnenschein haben sie meistens, aber Frieden haben sie keinen. Und auch da sagt das Wort ganz klar. Ne? Was sagt es da? Es wird kein Friede sein, es wird Furcht sein. Wenn ich auf die heutige Situation von Israel gucke, passt, ne? Und auch die anderen Dinge passen, ja? Aber er sagt eins, ganz zum Schluss, es wird eine Zeit der Bedrängnis sein für dieses Volk. Und ich glaube, Israel ist in jeder Beziehung in Bedrängnis. Aber er sagt, ich werde Jakob aus dieser Bedrängnis heraus erretten, herausholen. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, dass hier eine Richtung gegeben ist, rausgeholt wird. Aber worauf es mir in diesem Zusammenhang kam, zusammenkommt, ist, da ist eine prophetische Aussage für einen bestimmten Empfänger, für einen bestimmten Zeitpunkt. Der Zeitpunkt aus der prophetischen Aussage her liegt weit in der Zukunft. Ein Teil davon haben wir jetzt in Realität schon erleben dürfen, mit der Gründung des Staates Israels und all den Dingen, die danach passiert sind. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen, zu meinen, das gilt für uns. Das ist für Israel. Ein weiterer Aspekt, dass es möglicherweise, das Wort ist uns gegeben, prophetisches Wort ist gegeben, damit wir auf die richtige Weise beten können und in die richtige Richtung beten. Ich will ein Beispiel nehmen, dann wird es vielleicht klarer. In Matthäus 24 weiter unten heißt es, dass es eine Zeit geben wird, wo alles Volk fliehen muss und wehe denen, die im Winter fliehen müssen oder die Frau, die gerade gebärt. Ja, also kommen wir nicht mehr heute drauf, aber werden wir später nochmal tiefer darauf einsteigen. Aber mir geht es jetzt im Moment um diese Aussage, ihr werdet fliehen müssen, seid froh, wenn ihr nicht im Winter fliehen müsst, seid froh, wenn ihr nicht gerade in einem gebärenden Zustand seid, sozusagen. Oder so. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, über diese Situation und für diese Situation zu beten. Also prophetisch ist klar, das wird passieren. Das ist die prophetische Aussage, die in dieser Aussage drinsteckt. Aber jetzt die Frage, was bete ich jetzt? Gehe ich hin und sage, Herr, bitte, bitte, mach das, wenn ich fliehen müssen. Bring du deinen Frieden, bevor wir da fliehen müssen. Das ist eine Möglichkeit, ne? Wenn ich das mache, darf ich das tun, aber ich kann genauso gut, dass sie jetzt hier die Wände anstarren oder Fliegen jagen oder sonst was. Gott wird das nicht nehmen, weil er sagt, ihr werdet fliehen müssen. Das ist eine feste Aussage, Faktum, Realität. Aber wofür ich beten kann, sagt er auch, nämlich, seid dankbar, wenn ihr nicht im Winter oder in dieser Phase des Gebärens fliehen müsst. Also darf ich dafür beten, Herr, es wird kommen, aber gib uns die Gnade, dass wir nicht im Winter fliehen müssen, dass es nicht im Winter geschieht. Das heißt, das prophetische Wort, wenn ich es mir genau angucke, muss ich genau betrachten, wofür darf ich beten und was ist einfach festgeschrieben von Gottes Wort. Und das darf ich und muss ich nehmen, aber dann gibt mir Gott oft noch Optionen, wo er sagt, du hast hier die Möglichkeit, um etwas zu bitten, dass meine Gnade dich da durchführt. Und deswegen müssen wir auch immer beim Lesen des prophetischen Wortes schauen, was davon ist Fakt, wo Gott sagt, das werde ich nicht verändern. Sodom und Gomorra ist das beste Beispiel. Ja, Gott sagt, ich werde diese Stadt vernichten. Das war festgesetzt. Und Abraham hat auch nicht gesagt, oh, Herr, bitte vernichte die Stadt nicht. Sondern Gott hat gesagt, ob der Treuen in der Stadt, errette sie. Und er sagt, wenn es 100 sind und so weiter, ihr kennt die Zählung. Ja? Also Abraham hat verstanden, was Gottes prophetisches Wort war. Also die Stadt wird vernichtet, da haben wir keine Chance. Aber Herr, was tust du mit denen, die dir treu sind? Ja? Und für die hat er gebetet, ist er eingetreten. Das ist nichts anderes als ein Gebet. Sprich, diese prophetischen Worte führen uns, dass sie uns einerseits darauf hinweisen, wir werden in eine Situation kommen, die jetzt hier in Matthäus beschrieben ist, die Bevölkerung von Jerusalem wird in eine Situation kommen, wo sie fliehen muss. Das ist unabänderlich, aber sie darf dafür beten, dass es nicht in den schlimmsten Zeiten ist, nämlich Winter oder am Sabbat oder eben für Frauen, die gerade geboren haben. So. Ich gehe da auch jetzt nicht ein, warum das besonders schwierig ist beim Sabbat und so weiter, also darum geht es mir nicht. Vielleicht nur ein Gedanke, er spricht hier vom Sabbat, das heißt, es geht wirklich um die Juden, ja, weil nur für die Juden hat der Sabbat eine Relevanz, für alle anderen hat er keine Relevanz. Ein weiterer Aspekt im prophetischen Wort ist, dass das prophetische Wort uns letztendlich immer Jesus offenbart. Letztendlich, wenn wir das durchdringen und sagen, warum passiert das, warum macht der Herr das, warum bringt er das Volk Israel wieder zurück, warum werden sie Not leiden, aber Gott sie daraus erretten, weist immer wieder auf Jesus Christus hin. Das ist letztendlich der rote Faden, der sich durch alles Prophetische in Gottes Wort zieht. Es geht um Jesus Christus und ihn allein und nichts anders. Und dazu möchte ich auch einen Vers euch noch geben, nämlich in der Offenbarung 19,10, da heißt es, Das ist das Schöne, die Bibel bestätigt, beschreibt sich, dokumentiert sich selbst. Man muss also nicht lange rumrätseln, warum hat Gott das gemacht, weil Gott gibt uns dann die Antworten an anderer Stelle. Ja? In der Offenbarung 19,10 heißt es, und ich fiel zu den Füßen nieder, ihn anzubeten, und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner und dein Bruder, die das Zeugnis Jesus haben. Jetzt kommt es an. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weisheit. Ja? Alle Weissagung gibt Zeugnis von Jesus Christus. Finde ich das im prophetischen Wort, dann weiß ich, es ist ein Wort von Gott. Finde ich das nicht im prophetischen Wort und auch nicht, oder sag mal, wenn ich es nicht wiederfinde in irgendeiner Form von Weissagen, die ich so empfange oder die eben als Gabe des Geistes, und das mache ich das in Hochkommas, ausgeschüttet wird, dann muss ich große Fragezeichen dran machen. Letztendlich muss es immer auf Jesus hinweisen, hinzeugen. Der nächste Punkt, Gott schreibt eigentlich ganz simpel und klar, was er meint. Was will ich damit sagen? Wenn Gott sagt, ich werde die Stadt Sodom und Gomorra vernichten, dann ist das eine klare Aussage. Und ich würde fehl daran tun, zu sagen, ja, Gott hat das allegorisch, also so als Bild gemeint und wir müssen uns das eigentlich so vorstellen, dass er damit nur zum Ausdruck bringen will, dass er, Sündhaftes von der Erde wegnehmen will oder so. Nein, Gott sagt, ich werde Sodom und Gomorra vernichten. Punkt. Und wenn wir durch die Bibel gehen, dann gibt es eigentlich nur ganz, ganz wenige Stellen, wo es zulässig ist, ich sage jetzt mal, diese allegorische, also diese bildhafte Interpretation zu nehmen. Und selbst da muss man vorsichtig sein. Oft gibt es dann beides. Aber ich will jetzt keine Prozentzahl sagen, aber sie ist extrem hoch. Was Gott sagt, meint er. Also sollte ich es auch bitte so nehmen. Und wenn er sagt, ich tue das und das, dann sagt er, ich tue das und das. Und nicht nach dem Motto, wir müssen das jetzt erstmal interpretieren, weil, naja, es könnte ja so sein. Ja? Also nur mal so ein Beispiel zu nennen, wenn die Bibel, in Daniel ist es, wo es davon gesprochen wird, da wird das griechische Reich mit einer Ziege verglichen, da geht es um die verschiedenen Könige, die kommen werden. Das ist allegorisch. Da ist es ein Bild, das da benutzt wird. Da kann ich auch gar nicht anders mit dem Ding umgehen, weil sonst hätte ich es mit Ziegen und Widdern zu tun, mit denen ich nichts anfangen könnte an der Stelle. Ja? Also da ist es allegorisch. Ja? Aber wenn Gott zum Beispiel sagt, ich spreche von Israel, dann spreche ich von Israel, dann spricht er von Israel. Ja? Ich spreche zu den Juden, dann spricht er zu den Juden und nicht zu irgendjemand anderem. Ja, und deswegen ist wichtig, wenn wir prophetische Worte betrachten, Prophezie betrachten, gehen wir erstmal davon aus, dass exakt das, was da steht, auch gemeint ist. Und wie gesagt, die Stellen, wo es nicht so sein sollte, werden wir sehr schnell finden, weil die Gefahr, die dahinter besteht, wenn wir das nicht tun und meinen, wir müssten das alles noch irgendwie eine 15. Variante des Gesagten reinbringen, dann kommen wir irgendwann in so eine sogenannte, ich nenne es mal Superspiritualität. Ja, dann ist das alles plötzlich geistig abgehoben und wir verpassen die klare, deutliche Ansage, die da drin steht. Ja, und deswegen, wenn wir mit dem Prophetischen des Wortes, also aus der Bibel, uns auseinandersetzen, lasst es uns wörtlich nehmen. Punkt. Ja, nichts anderes. Und dann ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir, glaube ich, wo wir immer wieder vorsichtig sein müssen, dass wir ihn auch wirklich so akzeptieren. Das ist Gottes souveränes Wirken. Gott ist souverän, Gott ist über allem, Gott ist der König der Könige. Er entscheidet, was er tut, wie er es sagt, wie er es handeln will. Wir müssen akzeptieren, er weiß, warum er diese Dinge tut, er weiß, wie er sie tut und er weiß genau, was er da sagt. Das ist nicht leicht hergesagt. Das ist kein Tweet mit 140 Buchstaben, den ich dann beliebig interpretieren kann, sondern es ist ein klares Wort Gottes aus der Souveränität des Herrn der Herren, des Königs der Könige, des Schöpfer Gottes, Anfang und Ende. Da muss unser Verständnis immer anfangen. Gott weiß, warum er es so und nicht anders formuliert. Umgekehrt heißt das, wir müssen sehr sorgfältig sein, dass wir seine Formulierung auch wirklich so nehmen, dass wir verstehen, was er sagen will. Da könnte ich jetzt noch mehr zu sagen, will ich aber nicht tun, weil ich möchte mit euch einsteigen in Matthäus 24. Weil ich habe gesagt, wir wollen ein bisschen in die Thematik Endzeit reingehen. Das gehört alles zur Thematik Endzeit am Ende des Tages, weil alle Prophezeiungen letztendlich genau uns dahin führt, nämlich auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und darum geht es bei der Endzeit. Es geht um nichts anderes. Ja? Also die Endzeit hat nichts mit, natürlich hat sie was mit Verfolgung zu tun, aber es geht nicht um die Verfolgung. Es geht um die Wiederkunft Jesu Christi. Das ist das Thema. Alles andere ist, sei jetzt mal, Beiwerk. Jetzt komme ich nochmal zurück zu meiner Eingangsfrage, wer ist der größte Prophet im Wort? Und wir haben gesagt, Jesus Christus. Also ist es wahrscheinlich hilfreich, mal, wenn ich über Endzeit was suche, prophetisch suche, mal da zu suchen, wo der größte Prophet was dazu gesagt hat. Und da gibt es eben, wie gesagt, eine bedeutende Stelle, mit der wir anfangen können, ist Matthäus 24 und 25. Der Derek Prinz hat ein schönes Beispiel gebracht, fand ich eigentlich klasse. Sagt er, stellt euch vor, ihr habt hier einen Haufen Knochen rumliegen und ihr sollt daraus wieder ein Skelett zusammenbauen. Ja, also ihr wisst, irgendwie müsste da ein Menschenskelett rauskommen, aber die Knochen liegen alle unsortiert, unnummeriert und alles hier auf dem Boden rum. Wie kann es dir gelingen, dieses Skelett zusammenzubringen? Und der einzige Weg, der also eine Chance bietet, ist, indem man mit der Wirbelsäule anfängt. Weil an der ist alles andere festgemacht. Ja, alle Glieder hängen letztendlich in irgendeiner Form an der Wirbelsäule. Sprich, das ist der Schlüssel. Wenn wir nicht mit der Wirbelsäule anfangen, sondern mit dem kleinen Fingerknochen anfangen, werden wir nicht das gesamte Bild bekommen, werden wir nicht das Skelett zusammenbauen können, können wir nicht diese Figur zusammenkriegen. Und Matthäus 24 und 25, und es gibt Parallelstellen in Markus und in Lukas, ist sozusagen dieses Skelett, da fängt alles an. Alles andere kann ich von da aus dann andocken. Und deswegen würde ich gerne mit euch in Matthäus hineingehen. Und wir werden, heute werden wir nicht sehr weit kommen, nicht weil ich nicht mehr vorbereitet habe, aber dann würde euer Hintern das nicht mehr aushalten und meine Füße wahrscheinlich. Ich werde heute nur bis zum Vers 14 gehen, also 24, 1 bis 14. Wie wir es machen werden, ist, dass wir immer mal so, je nachdem, ein, zwei Verse lesen und ich werde dann ein paar Dinge dazu sagen, was die für eine Konsequenz oder Bedeutung haben. Noch ein bisschen zur Situation, in der wir uns hier befinden. Jesus ist mit den Jüngern zusammen, mit seinen engsten Jüngern. Und sie sind offensichtlich im Tempel gewesen oder sind noch im Tempel und sind jetzt auf dem Weg raus. Das ist unmittelbar, bevor es dann zur Kreuzigung geht. Ja. Und Jesus sagt, heißt es dann in 24, 1 und 2, und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf das Gebäude, die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Was war das für ein Gebäude oder für Gebäude? Ziegelbauten, irgendwas, ja, Allerweltsdinge, ne, so wie wir sie hier an der Straßenrand sehen? Nein. Es war ein extrem herrliches Gebäude. Da ist viel dran gemacht. Herodes hat das Ding ja noch aufgebessert, diesen Tempel. Also das Ding war prachtvoll. Es war majestätisch. War ein Kunst des Bauens zu seiner Zeit. Also jeder, der davor stand und drin stand, hat nur wow gesagt, weil es war einfach fantastisch. Also es war schon einfach in seiner Erscheinung, in seiner Imposanz ein fantastisches Ding. Aber es hatte noch was Zusätzliches. Es war das Zentrum des jüdischen Religionslebens, theologischen Lebens. Es war das Zentrum der Gesellschaft, wenn es um die Fragen rund um Gott ging, um Spiritualität, um Opfer, um alles, was irgendwie damit zusammenhängt. Es war sozusagen, ohne das gibt es kein religiöses Leben bei den Juden. Ja, das war die Bedeutung dieser Gebäude. Und Jesus kommt aus diesem Gebäude raus, die Jünger kommen mit ihm raus und sagen, Mensch, Jesus, also, wir haben das zwar schon so oft gesehen, aber schau mal, ist das nicht großartig? Ist das nicht toll? Ist das nicht, boah, ein Wunder? Meine Worte, steht hier nicht. Und dann sagt Jesus Folgendes. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Was sagt Jesus? Sagt Jesus, ja, finde ich auch, tolles Gebäude, super. Herrlich, was der Architekt da gemacht hat. Nee, sagt Jesus, guckt nach vorne und sagt, seht ihr denn nicht? Da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das wird alles vernichtet sein. Da wird nichts mehr von übrig bleiben. Seht ihr das nicht? Jesus schaut in die Zukunft, macht eine prophetische Ansage an die Jünger und sagt, könnt ihr nicht verstehen? Ich habe es euch doch schon gesagt. Er hat ja vorher schon mal gesagt, in 3 Tagen werde ich es wieder aufbauen. Er meint natürlich was anderes als dieses Gebäude. Vergiss das alles. Es ist Schandwerk, mit anderen Worten der Bibel. Nochmal, meine Worte, steht hier nicht so, aber es ist das, was dahinter steht. Und also, wenn man jetzt mit Bildern des Boxens reden würde, dann hat Jesus denen gerade so einen Aufwärtshaken in den Magen gegeben, ne? Indem er sagt, dieses Gebäude, vergiss es. Und dann sagt er Folgendes in 3. Als er aber auf dem Ölberge saß, traten seine Jünger zu ihm besonders, also gingen nochmal speziell auf ihn zu und sprachen, sage uns, wann wird dieses sein? Wann ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Also die haben erstmal einen Moment Luft holen müssen. Die sind dann zusammen vom Tempel zum Ölberg gegangen, haben wahrscheinlich, hat es bei denen da oben in dem Kopf ordentlich gedreht und was hat er jetzt gemeint? Wie kann er sowas sagen? Das ist doch unser zentraler Ort. Aber irgendwie hatten sie keine Antworten gefunden und deswegen kommen sie dann, als sie am Ölberg waren, so im Privatissimo sozusagen zu Jesus und sagen, Jesus, dann sag uns doch mal, wann wird es geschehen? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Also sie sind zumindest so weit, dass sie erkennen, Jesus hat da was gesagt und wenn Jesus was sagt, sollten wir lieber genau hinhören, der Tempel wird zerstört werden. Aber sie haben das auch gleichzeitig verbunden, dass sie gesagt haben, naja gut, wenn der Tempel zerstört wird und Jesus hat gesagt, in 3 Tagen baue ich das Ding wieder auf, dann ist das ja offensichtlich auch seine Ankunft, seine Wiederkunft. Sie haben also 2 Dinge miteinander verbunden, die gar nicht zu verbinden sind. Denn so klingt ja erstmal die Frage. Ne? Man denkt, ist ja eine und dieselbe Frage. Ne? Aber was tut Jesus? Jesus gibt ihnen 2 Antworten. Und die erste Antwort gibt er ihnen im nächsten Vers. Ne? Vers 4 heißt es, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Hä? Was hat das denn jetzt mit der Tempelzerstörung zu tun? Und jetzt dürfen wir mal in Lukas gehen. Lukas 21, Verse 20 bis 24, das ist die Parallelstelle. Ne? Hier geht er nämlich, in der Stelle geht er jetzt darauf ein, was passieren wird zum Zeitpunkt, wann der Tempel zerstört wird. Wir wissen, wann er zerstört wird. Da heißt es nämlich, wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingeln seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Das ist der Vers 20 im Lukas. Er gibt ihnen also jetzt schon mal einen Hinweis darauf, was passiert, wie es passieren wird, wenn dieser Tempel zerstört wird. Nämlich, dass da Heerscharen um Jerusalem sein werden. Also die Stadt wird umringt sein. Die Stadt wird an einem Punkt kommen, wo größte Not steht. Und das heißt ja dann weiter, dass als dann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und die in ihrer Mitte sind, daraus entweichen, die auf dem Lande sind, nicht in sie hineingehen. Denn dies sind die Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Säuglingen in jenen Tagen, denn große Not wird in dem Lande sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes, gefangen, weggeführt werden unter allen Nationen und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Also er sagt ihnen, der Tempel wird fallen, wenn die Heerscharen um Jerusalem sind. Und wir wissen, wann das passiert ist, nämlich im Jahre 70 nach Christi. Jerusalem ist eingenommen worden, zerstört worden, der Tempel ist wie vorher gesagt, zerstört worden, da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Das Interessante an der Geschichte ist, wenn man das und das lässt sich historisch nachvollziehen, da brauche ich nicht in die Bibel zu gehen, da kann ich auch historisch gucken, also für diejenigen, die immer noch zweifeln haben, ob die Bibel korrekt ist, sie ist korrekt, ist Folgendes passiert, das Heer der Römer stand um diese Stadt Jerusalem und hat die also gewürgt, ne? Und die Menschen, die da drin waren, gefangen und dann musste der Heerleiter, ich weiß jetzt leider nicht mal, wie er hieß, musste leider Gottes wegen einer Beförderung nach Rom gehen. Er wurde nämlich dort Kaiser. Und deswegen zog er eine Zeit lang seine Heere etwas weg, also hat sozusagen die Umzingelung etwas gelockert. Und jetzt kommt das Interessante. Alle Juden, die die Prophezeiung Jesu für sich auch wirklich angenommen hatten, also erkannt hatten, Gott hat hier was gesagt und wir sollen was tun, haben diese Weisung befolgt, sind aus der Stadt geflohen, sind in die Berge geflohen. Und man sagt, soweit es historisch belegbar ist, dass kein gläubiger Jude, also gläubige Jude meine ich mit Menschen, die sich für Jesus Christus entschieden haben, in Jerusalem umgekommen ist, weil sie das Wort des Herrn angenommen haben und daraufhin agiert haben. Alle anderen Menschen in der Stadt, weil danach wurde die Umlagerung, die Belagerung wieder zugemacht, sind umgekommen oder Hungersnot und alles. Also es gibt die gräußlichsten Geschichten. Wenn ihr da was drüber nachlesen wollt, Josephus hat da einen sehr ausführlichen Bericht darüber geschrieben. Will aber sagen, hier haben Menschen also erkannt, da ist was prophetisch gesprochen worden, wir nehmen uns das zu Herzen, 70 Jahre oder noch nicht mal 70 Jahre, 40 Jahre später, nachdem diese prophetischen Worte gesprochen wurden, denn Jesus war ja etwa zu der Zeit im Jahre 30, 40 Jahre später ist das eingetreten, was sie gesagt haben. Die Menschen haben hingehört und haben es gemacht. Ja? Und dann kommt eine Zeit von 2000 Jahren, wo Israel nicht mehr in seinem Land war. Und erst mit der Neugründung sozusagen des Staates Israel sehen wir jetzt die Prophezeiung, die wir vorhin im Jeremia gelesen haben, wie sie sich langsam erfüllt. Das Volk kommt zurück in das Land, das Gott für sie ausgesucht hat. Er holt sie aus Osten, Westen, Norden und Süden zusammen. Und seit dem Sechstagekrieg vor 50 Jahren sehen wir, dass Jerusalem wieder zum Zentrum des Staates geworden ist. Ja, Jerusalem ist ja vereint worden unter dem Sechstagekrieg. Aber was noch fehlt, um die Prophezeiung komplett zu machen, ist, dass der Tempel wieder da ist. Aber was interessant ist, wir haben hier also 2000 Jahre, wo nichts passiert, und jetzt leben wir in einem Zeitalter, wo wir erkennen, dass Gottes prophetisches Wort, sozusagen die weiteren Teile, sich anfangen zu erfüllen. Das prophetische Wort für Israel. Wir sehen Israel wieder entstehen und wir sehen auch, was er gesagt hat. Ihr werdet Unfrieden haben, ihr werdet Bedrängnis haben, ihr werdet Furcht haben müssen. All diese Dinge treten ein und das Land ist noch nicht in der Form wiederhergestellt, wie es Gottes Land ist. Aber wir sehen, wie diese Dinge sich erfüllen. Also sollten wir auch da wieder auch aufmerksam sein, sagen, und was hat er noch gesagt? Ja? So, damit hat er den Jüngern einiges dazu gesagt, was mit dem Tempel passiert. Aber er sagt, also das ist sozusagen die erste Antwort auf eine Frage, die eigentlich nur als eine Frage gestellt war, aber die zwei Antworten bedarf. Denn der zweite Teil, nämlich die Frage, wann wirst denn du wiederkommen, Jesus Christus? Die Frage, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis er die beantwortet. Weil jetzt kommt er nämlich genau zu diesem Punkt, dass er die Frage stellt, oder dass die Frage zu beantworten ist, was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Interessant ist hier übrigens das Wort das Zeichen. Nicht die Zeichen, also nicht Plural, sondern Singular. Und das ist kein Übersetzungsfehler, sondern der Urtext spricht hier auch nur Singulär. Es gibt ein entscheidendes Zeichen letztendlich, das diesen Zeitpunkt beschreibt, wann er wiederkommen wird. Aber bevor Jesus also jetzt diese Antworten gibt, tut er etwas und spricht eine Warnung aus. Und jetzt sind wir wieder zurück in Matthäus 24, 4 und 5. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Jesus spricht eine Warnung aus. Wenn Jesus eine Warnung ausspricht, er ist die höchste Kompetenz für Warnungen. Ja? Also die Warnung, die er ausspricht, die dürfen wir nicht leichtfertig zur Seite schieben, sondern da müssen wir wirklich sagen, Herr, ja, was willst du sagen? Was willst du mir sagen? Für wen ist diese Warnung? Warum? Was steckt dahinter? Und er sagt seinen Jüngern, seht zu, dass ihr nicht verführt wird. Das müssen wir uns nochmal vor Augen führen. Die Jünger haben 3 Jahre mit ihm zusammen gelebt. Ja, die kamen nicht nur sonntags mit ihm zusammen, so einmal die Woche und den Rest haben sie ihren eigenen Stiefel gemacht, sondern die haben 3 Jahre mit ihm gelebt, vom Abendessen bis zum Frühstück und alles, was dazwischen lag. Ja? So, das waren Menschen, die über diese Jahre auch lernen durften, zu erkennen, wer Jesus Christus ist, Gottes Sohn, erkennen konnten, dass er mit seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit die Menschen wirklich gewinnen konnte, welch Wunder er von seinem Vater hat die Erlaubnis bekommen, wirken zu können. Also sie wussten, wer Jesus war. Sie kannten ihn. Und ich meine eben mit kennen, nicht nur hier oben im Kopf kennen, sondern sie wussten, wie er ist. Und dieser Jesus sagt ihnen, seid vorsichtig, dass ihr nicht verführt werdet. So, wenn also die schon in dieser Gefahr schweben, verführt zu werden, wie groß ist die Gefahr für uns? Oder anders gesprochen, wie wichtig ist, dass wir diese Warnung zu Herzen nehmen für uns? Und dann sagt er auch gleich, erstens, was der Verführer tun wird. Der Verführer wird nämlich unter anderem sagen, ich bin Christus, hallo, ich bin wieder da, Kuckuck, habt ihr nicht mitgekriegt, ich bin da vorne in Waldorf. Nee, Waldorf ist da irgendwo, ne? Sagt er, ignoriert's. Ja, aber ich habe gehört, da in West-Texas, da ist der Christus aufgetaucht. Da sollten wir jetzt hin. Und dann sagt er noch etwas. Es werden nicht nur Einzelne verführt werden, sondern es werden viele verführt werden. Wer sind denn eigentlich die vielen, die verführt werden? Das sind Gläubige. Das sind Christen. Gläubige Christen. Wiedergeborene Christen, die verführt werden. Das sind nicht die Menschen der Welt. Das sind nicht Menschen, die mal irgendwas von Christus gehört haben, aber mit dem nichts zu tun haben wollen, sondern es sind gläubige Christen. Deswegen diese Warnung. Lasst uns diese Warnung nehmen und vorsichtig sein, was wir glauben. Und der einzige Weg, wie wir prüfen können, ist immer wieder Gottes Wort uns vor Augen zu halten und zu wissen, was dort als Wahrheit niedergelegt ist. Also als erstes spricht er einfach hinaus, dass er sagt, achtet auf die Wahrheit, achtet auf den Feind, der euch täuschen will. Insgesamt kommt es in diesem Kapitel, ich glaube, dreimal vor, dass er sagt, seid vorsichtig, dass ihr nicht getäuscht werdet. Die größte Gefahr für Gläubige, dass wir uns täuschen lassen. Deswegen ist es auch gefährlich, wenn jemand sagt, nee, mich kann niemand täuschen, dann ist er eigentlich schon an der Kante, dass er getäuscht werden kann, weil er nämlich unterschätzt, wie groß die Gefahr ist. Interessantes Detail, in der jüdischen Geschichtsschreibung gibt es eine Dokumentation, die sagt, dass bis jetzt nur bei den Juden, wohlgemerkt, 40 Christus aufgetaucht sind. Also 40 Täuschungen haben schon stattgefunden. Das waren nicht die letzten. Weiter geht's. Nachdem er diese Warnung ausspricht, geht er darauf ein, was so Vorboten dieses Zeitpunktes sein können und sein werden. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören, seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es wird Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Naja, also ich glaube, über Kriege brauchen wir nicht zu reden. Ne? Wir gucken uns heute um, wissen wir, wie viele Kriege da sind. Wir wissen, Weltkrieg 1, Weltkrieg 2, die Kriege davor waren. Aber interessant ist eine Formulierung hier. Und zwar heißt es, und ich muss ehrlich zugeben, als ich das erste Mal gelesen habe, also nicht nur das erste Mal, ein paar Mal die Jahre, die das gelesen habe, da steht ja hier, es wird sich Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich. Ich habe gedacht, warum sagt er zweimal dasselbe? Ne? Einmal spricht er von Nationen, einmal von Königreich. Da habe ich dann gedacht, naja gut, er meint Monarchien und Demokratien oder sowas. Aber nee, das hat eine ganz andere Bedeutung. Weil das eigentliche Wort, was hinter dem Wort Nation steht, sind ethnische Volksgruppen. Also ethnische Nationen, wenn man so will. Das hat mit Landesgrenzen erstmal nichts zu tun. Ne? Das hat einfach mit Abstammungslehre zu tun. Und dann macht das wieder Sinn, weil die Königreiche sind sozusagen die politischen Kriege, die da stattfinden und stattgefunden haben. Aber es sind auch die ethnischen Kriege, die stattgefunden haben. Und interessant, selbst in der neuesten Geschichte hat es mit ethnischen Kriegen angefangen, bevor es zu politischen Kriegen kam. Denn was uns, also mir auch erst durch die letzten politischen Ereignisse so bewusster geworden ist, bevor der Erste Weltkrieg ausbrach, hatten wir eine ethnische Krieg, ja, nämlich die Tötung, die Vernichtung der armenischen Christen durch die Türken damals. Also die Turks, wie sie heißen. Ja. Sprich, da war dieses Nation gegen Nation fand statt 1913, glaube ich, war das. Ne? Und dann kam erst der Erste Weltkrieg. Das war der Erste Weltkrieg würde ich ganz klar als politischen Krieg bezeichnen. Wenn wir heute schauen, was passiert in der ganzen Welt, wie viel davon ist ethnisch begründet und wie relativ wenig im Moment noch politisch begründet ist. Ja? Vieles ist Volksstamm zu Volksstamm und so. Aber das ist die Voraussage, die er sagt. Das werden Dinge sein, die passieren. Und er sagt auch ganz klar, das muss geschehen. Das gehört einfach dazu. Aber das ist nicht das Ende. Und jetzt kommt ein interessantes Bild, das er nimmt, nämlich, dass er sagt, gut, vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zu Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben. Auch die sehen wir ja in vielfacher Weise überall passieren. Ja? Und auch was hier noch vielleicht interessant ist, dass wir sehen, wie die Dinge sich beschleunigen. Es gibt eine Statistik, die besagt, dass wenn wir in die 50er Jahre zurückgehen, also 1950 bis 1959, dann haben wir eine Handvoll, so 10 Erdbeben etwa festgestellt. Wenn wir in die Mitte der 90er gehen, also so bis 95, dann haben wir schon über 100 Erdbeben nur in 5 Jahren gehabt, die wir vorher nicht im ganzen Jahrzehnt hatten. Also hier findet eine Beschleunigung statt. Und auch mit dem Hunger sehen wir, dass er sich ausbreitet, trotz aller Bemühungen. Ich will nur zeigen, das sind alles Vorzeichen, die Jesus hier vorausgesagt hat, die auch eintreten müssen. Ja, da brauchen wir uns keine Gedanken darüber zu machen. Das ist so beschrieben, das ist so. Das ist wieder das, was ich vorhin sagte. Wenn wir jetzt hingehen würden und sagen, Herr, nimm den Hunger weg, dann würde er sagen, wieso? Ich habe doch gesagt, das wird sein. Warum soll ich den Hunger wegnehmen? Soll ich mich nachträglich als Lügner bezeichnen? Nein, Gott sagt, es wird so sein. Wofür wir beten können, ist, dass es uns nicht trifft. Dann dürfen wir für beten, für Bewahrung. Aber der Hunger wird da sein. Und genauso die Seuchen. Seuchen, nur zurückdenken, wir hatten eine ganze Zeit, Jahre, wo wir den Eindruck hatten, wir haben die wesentlichsten Seuchen bekämpft und besiegt. Dann kam HIV. Heute ist wieder die Tuberkulose im Vormarsch, Cholera im Vormarsch. Ja, also die Dinge sind da. Die Dinge sind da, die dürfen wir nicht ignorieren. Aber sie sind da, weil Gott sie gesagt hat, dass sie da sein werden. Und das dürfen wir auch akzeptieren. Und dann heißt es in 8, und das ist ein ganz interessantes Bild jetzt, alles dieses ist aber der Anfang der Wehen. Die, die jetzt die letzten Tage mitgefiebert haben mit Sabine, wissen, worum es geht, wenn wir von Wehen reden. Ja? Und die, die schon mal Kinder geboren haben und die Väter, die dabei waren, wissen, worum es geht bei Wehen. Wehen sind sehr schmerzhaft. Wehen sind ja teilweise kaum zu ertragen. Und wenn ich das wieder hier auf dieses Bild übertrage, dieses, was wir hier erleben mit Krieg, Hungersnöt, Seuchen, den Terrorismus, das gehört ja alles damit hinein, dann ist das äußerst schmerzhaft. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wer von uns Vätern und auch wer von den Müttern würde sich jemals hinstellen und sagen, in den Wehen vor der Geburt zu sagen, Herr, bitte lass diese Wehen zu Ende sein, ich will nicht mehr. Stattdessen gehen wir hin und sagen, Herr, ich freue mich auf das, was daraus hervorkommt, nämlich ein neues Leben. Ja, ich weiß jetzt, was ihr meint und ich kann es persönlich nicht nachvollziehen. Ja, auch wenn die Bibel sagt, die Männer werden sich so verhalten, als wenn sie gebären werden. Aber worauf ich hinaus will, ist ja, wir würden ja nie auf die Idee kommen, unmittelbar vor der Geburt sagen, jetzt reicht's, ich will nicht mehr, vergiss die Geburt. Sondern der Ansatz ist zu sagen, Herr, bring das, was du da geschaffen hast, hinein in neues Leben. Bring diese neue Geburt hervor. Das ist doch das Ziel unseres Denkens, Strebens und Gebetes letztlich. Ja? Und das ist das, was Jesus hier in diese Parallelität hineinbringt, indem er sagt, das sind die Geburtswehen, das sind die Schmerzen der Geburtswehen. Aber das heißt mit anderen Worten, wenn das Geburtswehen sind, dann wissen wir, dass auch was Neues, Wunderbares hervorkommen wird. Und deswegen geht es nicht darum zu sagen, Schluss, ich will diese Geburtswehen nicht mehr, sondern es geht darum zu sagen, was kann ich tun, damit ich den Geburtsvorgang beschleunigen kann. Denn dann hören die Wehen ja auch auf. Und das muss unsere Sicht der Dinge sein, dass wir sagen, Herr, was können wir tun, damit diese neue Geburt, dieser Moment des Neuen beschleunigt wird. Das heißt aber auch mit anderen Worten, wenn wir diese Geburtswehen nicht ertragen könnten, dann würden wir auch sagen, ich will nichts mit dieser neuen Geburt haben, ne, zu tun haben. Ich will das Neue nicht. Ich will das, was daraus hervorkommt, nicht. Es kann also nicht unser Ansatz sein und sagen, Herr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. das will ich alles nicht mehr um mich haben, sondern ich muss schauen, was kann ich tun, damit das beschleunigt wird. Aber Jesus gibt auch da noch nicht sofort die Antwort, sondern er geht noch weiter. Und er sagt in 9 die Aussage, denn dann, also wenn diese ganzen Geburtswehen so richtig im Gange sind, die da beschrieben sind, dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Wer sind denn sie? Dann werden sie euch in Drangsal überliefern. Wer sind diese sie? Ich habe eine schlechte Nachricht. Das werden Christen sein, Gläubige sein, die irgendwann an einen Punkt kommen und eben nicht mehr diese Geburtswehen aushalten können und einfach aus diesem nackten, ich will leben, also ich will überleben, körperlich überleben, bereit sind, andere auszuliefern, andere Christen auszuliefern. Die Welt hat da kein Interesse dran. Es sind die Christen selbst, die diese Überlieferung auslösen werden. Natürlich wird die Welt, und das heißt ja auch, die Nationen werden uns hassen. Ja, das kommt noch oben drauf. Aber dieses Ausliefern kommt aus dem Körper, aus der Kirche, also aus der Gemeinde heraus. Und deswegen auch nochmal die Warnung, lasst euch nicht verführen, weil durch diese Verführung kommen wir überhaupt an den Punkt, dass wir bereit sind, solche Dinge zu tun, obwohl sie Jesus ja an anderer Stelle auch schon verkündet hat, dass der Vater den Sohn überliefern wird und so weiter. Also es ist auch hier keine neue Prophezeiung, sondern er hat sie hier nur nochmal zusammenfassend gesagt. Also wir werden uns dem stellen müssen, ja? Wir werden uns dem stellen müssen und es geht dann weiter und dann werden viele geärgert werden und werden einander überliefern, einander hassen. Ja, das sind Christen und jetzt braucht er gar nicht lange zu suchen. Geht mal nach China in die Kirche dort und in die Christengemeinden, da sehen wir diese Dinge schon passieren. Ja, und ich klage die nicht an. Ja, nicht falsch verstehen. Das ist nicht so, dass das ein chinesisches Problem ist. Das ist ein Problem der Christenheit, wenn sie nicht wirklich weiß, was die Wahrheit Gottes ist. Da liegt das Problem. Und der Prinz machte dann noch so eine Bemerkung und sagte, seid euch bewusst, wenn ihr dann noch besonders für Wiederbelebung der Gemeinde betet, also das klassische Wort Revival, dann geht davon aus, dann wird die Verfolgung noch schlimmer. Dann wird das Bedrängnis noch schlimmer, weil wir dann noch mehr zum Stolperstein werden. Das heißt, soll uns aber nicht zurückhalten, ja? Sondern es ist nur einfach, wir müssen uns dieser Wahrheit stellen. Und dann kommt noch obendrauf, also wir haben Verführung, wir haben falsche Christusse, wir haben diese ganzen, ich nenne mal äußeren Umstände, Krieg und so weiter. Wir haben Überlieferung aus der Christenheit, dass wir uns gegenseitig hassen. Und jetzt kommt noch eins obendrauf und sagt, und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und auch hier ist es wieder so, diese falschen Propheten kommen zur Mehrzahl nicht von draußen, sondern aus der Gemeinde. Also da, wo man denkt, ja wieso, denn der hat doch geglaubt oder der glaubt. Entweder ist er selbst verführt worden oder wird zum Verführer, weil er sich dem Werkzeug Satans sich als Werkzeug zur Verfügung stellt. Wenn ihr auf die ganzen Sekten und Cults guckt, das sind alles Ergebnisse falscher Propheten, weil die sind in der Regel immer um eine Person gebaut oder um eine ganz bestimmte Person und ihre Lehre. Ja, da können wir falsche Propheten schon sehen. Interessant ist eben auch, wenn man wieder ins Alte Testament zurückgeht, Jeremia, kam ja mal irgendwann eine Situation in Juda, wo er gesagt hat, ich bin hier der einzige wahre Prophet. Alles andere waren falsche Propheten. Ne? Also Mehrheitsmeinung gilt nicht, ja? Sondern wir müssen wirklich lernen zu unterscheiden, was ist der Prophet Gottes und was nicht. Und früher war das eine einfache Kiste, ne? Wenn er in die Vorschriften des Mose ging, falscher Prophet, holt mal die Steine raus, der wird gesteinigt. Die wurden umgebracht. Ich sage nicht, dass das heute so sein soll, aber ich sage nur, Gott wusste, warum er das Gebot gegeben hat, bringt die falschen Propheten um, damit diese Lehre keinen weiteren Kreise ziehen kann. Das heißt aber auch, woran erkenne ich einen wahren Propheten? Und da kann man jetzt viel zu sagen, ich will so ein, zwei Gedanken nur nehmen. Wie gesagt, zum einen, sein Prophetisches sollte immer auf Jesus hinweisen, nicht auf ihn. Er steht nicht im Mittelpunkt, sondern Jesus muss im Mittelpunkt stehen. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist, dass der Inhalt seiner Botschaft letztendlich immer in Richtung Buße zeigen muss. Nicht, weil wir so schlechte Christen sind, sondern weil es immer noch Dinge gibt, die wir dem Herrn geben dürfen, damit wir weiter wachsen dürfen. Und wir letztendlich an einen Punkt kommen müssen, wo wir wirklich in kompletter Demut vor dem Herrn stehen. Und da sind wir alle noch nicht, keiner von uns. Gott will uns dahin bringen und Gott wird uns dahin bringen, wenn wir es zulassen. Er nutzt seine Propheten auch für diese Aspekte. Aber lasst uns vorsichtig sein, wenn in dem, was ein Prophet spricht und lehrt, in der Richtung Buße oder ihr müsst umkehren oder euren Lebensstil ändern oder so, in der Richtung gar nichts kommt und nur, ja, ihr werdet reich sein und der Goldregen kommt von oben und ihr habt einen Swimmingpool und ein Auto und sonst was, kommt dickes Fragezeichen. Oder? Ganz dickes Fragezeichen. Und dann in Matthäus 12, also 24, 12, wir sind fast da. Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Das ist so eine Steigerung, die wir hier sehen. Ja, jetzt kommt es auch noch, dass die Liebe der vielen erkalten wird. Und wieder müssen wir uns die Frage stellen, wer sind die vielen? Und die vielen sind wiederum die gläubigen Christen. Also es betrifft alles uns. Jesus spricht zu uns. Jesus spricht zu seinen Jüngern, spricht zu den Gläubigen. Er spricht nicht zur Welt. Er spricht nicht zu denen, die ihn ablehnen. Er spricht zu denen, die sagen, Jesus, du bist unser Herr und doch nicht durchhalten werden. Und er sagt, die Liebe der vielen wird erkalten und er redet hier nicht von irgendeiner Liebe, sondern ach, ich liebe es, wenn die Sonne scheint, ich liebe es, wenn es frische Erdbeeren gibt, sondern er spricht von der Agape-Liebe, der göttlichen Liebe, die Gott in uns hineingelegt hat und diese Liebe wird erkalten. Warum? Weil diese Gesetzlosigkeit, die er da beschreibt und anreißt, so einen Überhand nimmt, dass viele das nicht mehr ertragen können, weil sie es nicht mehr in der Lage sind, dagegen aufzustehen. Wenn wir auf die heutige Welt gucken, und ich gucke jetzt mit meinem Blick, euer Blick mag ein bisschen anders sein, gefühlt und ich glaube auch nachweislich, kann ich sagen, über die letzten 50 Jahre, das ist so der Horizont, den ich bewusst, sagen wir mal, wahrnehmen kann, vielleicht auch 55 oder 60 Jahre, was auch immer, ist der Respekt vor den Gesetzen, vor dem Miteinander geringer und geringer geworden. Und stattdessen sehen wir mehr und mehr Gesetzlosigkeit in ihren unterschiedlichsten Formen, in einfachen Dingen, aber auch in großen Dingen. Dinge, die vielleicht gar nicht so relevant sind, aber die ein Zeichen sind für das, wo die Trends hingehen. Wir sehen eine Zunahme dieser Gesetzlosigkeit. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir können uns hinstellen zu sagen, ja, Gott hat das ja vorhergesagt und es wird so passieren und die Welt ist halt schlecht. Brauchen wir halt mehr Polizisten und die müssen sich dann darum kümmern, dass die Schlechten irgendwie eingesammelt wird oder sowas. Das geht so lange gut, solange die Gesellschaft mehrheitlich, sag ich mal, noch aus guten Menschen besteht. Und ich meine gute Menschen jetzt Menschen, die also wirklich die Kriterien Gottes noch hochhalten. Aber je weniger das sein werden, umso weniger wird irgendeine Gesetzesmacht, sprich Polizei, Gesetze durchsetzen können, weil die Mehrheit der Menschen ja tendenziell schon sagt, ja, ich mach's ja auch. Ja? So. Und das heißt, das wird also tendenziell auf jeden Fall zunehmen. Da brauchen wir uns keine Illusionen hinzugeben. Die Frage ist eben, was machen wir jetzt damit? Gehen wir hin und ignorieren es einfach, weil wir eben sagen, das ist so, Gott hat es ja gesagt. Oder gehen wir da, wo wir die Möglichkeit haben, hin und stellen diese Gesetzlosigkeit bloß und begegnen ihr mit der Liebe des Herrn. Was wir nicht verändern können, ist die Gesetzlosigkeit an sich, aber wir können ihr uns entgegenstellen. Wir können sagen, hier bei mir nicht, mein Haus gehört dem Herrn, meine Einflusssphäre gehört dem Herrn, da stehe ich gegen. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist eben, wie gehe ich damit um? Gucke ich nur einfach weg? Oder ich begegne dieser Gesetzlosigkeit, wo immer ich kann, eben mit Gottes Liebe, damit ich wenigstens einen Gegenpunkt setze und nicht nur einfach es ignoriere und der andere denkt, naja, ist ja alles in Ordnung, der nimmt es ja auch so. Ja? Also da müssen wir uns schon Gedanken machen, wie wir damit umgehen. So, und dann kommt ein ganz entscheidender Satz und dann sind wir fast durch, nämlich in Vers 13. Da heißt es, also diese ganze Steigerung, die wir hier erleben, wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Dazu möchte ich euch noch einen weiteren Vers geben, nämlich Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Da heißt es, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallet, da ihr wisset, dass die Bewährung eures Glaubens ausharren bewirkt, das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, auf das ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Jesus sagt Folgendes: Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Der eigentliche griechische Text müsste man so lesen: Wer aber ausgeharrt haben wird bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Und das sagt auch Jakobus, weil er sagt, es braucht das Ausharren. Und wenn wir dieses Ausharren, dem Ausharren den Raum geben, sein vollkommenes Werk an uns zu tun, dann ist das der Schlüssel für unser geistliches Überleben. Das heißt mit anderen Worten, wir sind zwar errettet, hier und jetzt, wenn wir den Herrn Jesus Christus angenommen haben, aber es ist keine Garantie dafür, dass wir in der Endzeit diese Errettung behalten, wenn wir nicht ausharren, wenn wir nicht feststehen in der Errettung, wenn wir nicht Zeugnis sind für den Herrn. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist nicht diese Versicherungspolice, die ich in die Schublade lege und dann, wenn irgendwann die Hütte brennt, ziehe ich es raus und sage, ich habe ja eine Feuerversicherung, Versicherung zahlt. Nein. Ich muss dieser Rettung jeden Tag aufs Neue leben, indem ich ausharre, indem ich feststehe in dem Zeugnis Jesu Christi, indem ich in der Wahrhaftigkeit Gottes bleibe, dass ich durch diese Zeiten, die gefährlich drangsalierend sein werden, jede Beschreibung zulässig, die schlecht sein werden, dass ich sie überstehe und trotzdem ein Zeuge für Jesus Christus bin. Jesus Christus ist mein Herr. In Lukas 21, 19, braucht er jetzt nicht hinzugehen, gibt es die Übersetzung, gewinnet eure Seelen durch euer Ausharren. Das ist die gleiche Aussage oder eine etwas andere Übersetzung sagt, bleibt also standhaft, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Wenn wir nicht standhaft sind, werden wir das Leben nicht gewinnen. Und er spricht hier vom ewigen Leben. Es gibt noch eine andere Beschreibung dieses Satzes, der sagt, ihr müsst im jeden Fall den Preis für eure Seelenrettung zahlen und dieser Preis liegt im Ausharren. Wir müssen dranbleiben, wir müssen Zeugen von Jesus Christus sein, wir müssen dranbleiben, damit die Errettung auch bis zum Ende bewahrt ist. Jesus hat uns also jede Menge Indikationen gegeben, wie diese Zeiten aussehen, wenn die unmittelbar vor dem einen Zeichen sein werden, seine Wiederkunft. Ich glaube, es ich würde eine falsche Aussage, wenn ich sagen würde, naja, das interessiert uns noch nicht, da haben wir ja noch nichts von. Ne? Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir können ganz klar festmachen, wir leben in diesen Zeiten. Wir wissen, dass die Zeit, dass Jesus wiederkommt, sehr, sehr nahe ist. Aus diesen Indikatoren, aus diesen Geburtswehen, aus dem, was Neues herauskommen wird. Umso mehr müssen wir eben dranbleiben und in der Wahrhaftigkeit stehen und wissen, was Jesus wirklich sagt. Und jetzt kommt aber eine ganz entscheidende Aussage in 24, 14, und mit der will ich heute auch schließen. Da heißt es nämlich, und das ist jetzt eigentlich die Antwort auf die Frage der Jünger, ja, wann wirst du denn wiederkommen? Da heißt es, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Das ist das Zeichen. Und lass uns das nochmal einen Moment auseinandernehmen, damit wir auch wirklich verstehen, was Jesus hier sagt. Er spricht von diesem Evangelium des Reiches. Welches Evangelium meint er? Das er 3 Jahre lang verkündet hat. Das, was die Apostel viele Jahre nach ihm verkündet haben. Das, von dem Paulus sagte, als er an die Galater geschrieben hat, und wenn irgendein anderer was anderes erzählt, und es möge gerade ein Engel sein, dann sei er verflucht. Es gibt nur ein Evangelium. Das Evangelium Jesu Christi und seiner Apostel. Jedes Evangelium, was, weiß ich, humanistisch weich gewaschen wurde, genderneutral gemacht wird, und, ihr könnt jede beliebige Verfälschung nehmen, ist nicht das Evangelium. Es geht um dieses Evangelium. Was immer in die Welt hinausgetragen wurde unter dem Namen Christus oder unter dem Namen christliche Lehre, und es war nicht dieses Evangelium, war kein Evangelium. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum in vielen Ländern eben das Evangelium noch nicht angekommen ist, weil es nicht dieses Evangelium ist. Jesus sagt, dass es geht um dieses Evangelium des Reiches und um nichts anderes. Aber das Zweite, was hier drin steht, ist, dass es auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden muss. Damit meint er geografisch, jede Ecke dieser Welt wird dieses Evangelium zu irgendeiner Zeit gehört haben, wenn dieser Zeitpunkt dann gekommen ist. Und es wird allen Nationen zu einem Zeugnis sein. Nationen ist hier wieder zu verstehen mit ethnischen Gruppen, also Volksstämmen. Ja, ich denke zum Beispiel an Brasilien, wo unterschiedlichste Ureinwohner wohnen, die unterschiedliche Sprachen sprechen, teilweise ganz kleine Volksgruppen, wo die Sprachen teilweise gar nicht herrschen. Er sagt, auch die werden es gehört haben. Also es geht nicht nur darum, dass Brasilien es gehört hat, sondern auch diese Gruppen, diese Nationen in dem Sinne zu verstehen. Dann, wenn das erfüllt ist, dann wird das Ende kommen. Jetzt können wir daraus noch eine ganz interessante Ableitung machen. Wessen Verantwortung ist es, dieses Evangelium zu verkünden? Kann nur unsere sein. Nur die der Gläubigen. Niemand anders kann dieses Evangelium verkünden. Nur die Gläubigen können es verkünden. Das heißt aber auch, wir haben die Initiative in der Hand. Wir haben die Initiative in der Hand. Wir haben aber auch die Verantwortung. Wir haben die Verantwortung zu füllen, wir haben die Initiative in der Hand. Je schneller wir das tun, umso schneller wird dieser Tag der Wiederkunft Jesu Christi kommen. Und damit verkürzen wir die Geburtswehen. Das heißt, wir haben in der Hand, wie viele Wehen wir aushalten dürfen und die Welt auszuhalten hat, in dem Maße, wie wir bereit sind, Zeugnis für Jesus Christus zu geben, und zwar den wahren Christus. Das hat kein Politiker in seiner Hand. Das hat kein Präsident in seiner Hand, das hat kein militärischer General oder so in der Hand, sondern allein wir Christen haben das in der Hand. Wir haben Einfluss darauf, wie schnell dieser Tag kommt oder wie lange wir noch in diesen Geburtswehen sein werden, wenn wir dieses Evangelium verkünden, und zwar nur dieses Evangelium. Weil dann werden wir das erleben, was in der Offenbarung 7, 9 bis 10 steht, das ist der letzte Vers, den ich euch heute gebe. Offenbarung 7, die Verse 9 und 10. Und das ist ja die Vision, die Johannes hatte, diese großartige Vision dessen, was passieren wird zum Ende aller Zeiten. Und da sagt er Folgendes. Und nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamme, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen waren in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unseres Gott, der auf dem Throne sitzt und dem Lamme. Aus jeder Nation, ethnischen Gruppe, aus jedem Stamm, also auch noch kleiner aufgebrochen, aus allen Völkern und aus allen Sprachen. Er lässt nichts aus. Und es wird mindestens ein Repräsentant aus diesen Gruppen vor dem Herrn stehen. Mindestens einer wird zum Überrest gehören, die Ja sagen, der Herr ist der Herr und egal was ist, die das wahre Zeugnis in sich tragen und nicht aufgeben und deren Liebe nicht erkaltet und die auch den Tod nicht meiden um des Herrn Jesus Christus und seines Zeugnisses. Und schließen möchte ich mit einer ganz einfachen Frage an mich selbst, aber ich glaube an uns alle. Was ist es eigentlich, was uns in diesem Leben motiviert? Ist es dieser Satz, ist dieses Evangelium zu verkünden? Oder ist uns das Auto, der Swimmingpool, der Urlaub, was auch immer es ist, wichtiger? Und ich glaube, diese Frage müssen wir uns jeden Tag neu stellen. Die muss ich mir jeden Tag neu stellen und sagen, was motiviert mich heute? Was soll mich heute antreiben? Bin ich bereit, das Zeugnis Jesu Christi, das Königreich, das er verkündet hat, ohne Wenn und Aber zu verkünden? Ohne Weichwascher. Weichwascher, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ohne, dass ich da was hinzufüge oder wegnehme. Deine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Dann bin ich ein Kämpfer dafür, dass die Geburtswehen möglichst bald vorbei sind und das Neue geboren wird. Und das hat Jesus seinen Jüngern als Antwort darauf gegeben, als sie gefragt haben, was passiert mit dem Tempel? Und wann kommst du wieder? Und er gesagt hat, das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine passiert bald. Und das andere, da gebe ich euch ein paar Hinweise, wie es aussehen wird. Herr, ich danke dir, dass dein Wort Klarheit ist und dass dein Wort Wahrheit ist. Und Herr, ich bete, dass dein Heiliger Geist, denn ohne ihn können wir das gar nicht sein, Zeugen für dich zu sein, aber dass dein Heiliger Geist in uns Regentschaft hat, dass jeder von uns bereit ist, Ja zu dem zu sagen, was du, Heiliger Geist, uns aufträgt. Egal, wie es uns erscheint, egal, wie wir denken, ich habe doch jetzt keine Zeit, muss das und das machen. Nein, du, Herr, bist es, der Herr über unsere Zeit bist. Du bist Herr über unser Leben. Du bist Herr über dem, was du in unserem Leben für uns hast. Und das wollen wir annehmen, das wollen wir ergreifen, das wollen wir festhalten und ausharren bis zum Ende. Du bewirkst es, denn dein Wort sagt, das Gute, das du in uns begonnen hast, wirst du auch zu Ende bringen. Und darauf bauen wir. Wir danken dir für deine Versorgung. Wir danken dir für dein Anleiten. Wir danken für dein Bewahren. Und so loben und preisen wir dich, Herr, denn du bist der große und mächtige Gott und keiner kommt dir gleich. Und dich wollen wir preisen mit unserem Leben und mit dem, was wir verkünden. In Jesu Namen. Amen.